Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht. Heute von der Inneren Kanalstraße in Köln. Und wer hier so richtig, richtig gut im Podcast in den letzten Jahren aufgepasst hat, weiß schon, wo ich sitze. Ich sitze mal wieder bei Osborne Clark und spreche mit Nicolas Gabrisch. Hallo Nicolas.
Hallo Marc, freut mich.
Was machst du hier?
Ich bin jetzt seit August 2025 der Managing Partner, nennen wir das, also der Geschäftsführer für Deutschland von Osborne Clark. Wir sind hier 4 Standorte in Hamburg, Berlin, München und Köln. Köln ist der Hauptsitz, da bin ich jetzt seit über 25 Jahren und ich leite jetzt die Geschicke dieser Kanzlei, seit mehr als einem halben Jahr schon.
Du bist wahrscheinlich nicht zur Schule gegangen und hast gesagt, ich werde mal Managing Partner einer Kanzlei. Also fangen wir mal ganz vorne an, würde ich immer unterstellen einfach.
Ja.
Warum Jura? Wie kam es dazu?
Das ist eine gute Frage. Ich komme aus einem Jura-Haushalt, jedenfalls in Teilen. Mhm. Mein Vater ist Jurist gewesen, auch wenn er gar nicht als Anwalt tätig gewesen ist.
Was hat er gemacht?
Der war in der Bundestagsverwaltung und hat sich da um Personalsachen eigentlich gekümmert. Also ein bisschen Jura-Bezug natürlich schon, aber ist nicht im klassischen Sinne als Jurist tätig gewesen. Meine Mutter ist Lehrerin gewesen und irgendwie habe ich dadurch so ein bisschen Bezug zu Jura bekommen und hab so ein bisschen gedacht, naja, das klingt ja so ganz spannend, was er da macht. Also macht jetzt eigentlich nicht Hardcore-Jura, sondern Dinge auch so drumherum, wo er die juristischen Grundkenntnisse ganz gut anwenden kann. Und dann bin ich da so in Jura vielleicht sogar ein bisschen reingerutscht aus dem elterlichen Haushalt und habe mir das mal angeguckt. Und am Anfang hatte ich, glaube ich, noch große Ambitionen, auch wirtschaftliche Themen nebenher noch zu machen. Das ist dann im Zuge des Studentenlebens etwas untergegangen. Das habe ich dann heute wieder. Aber so bin ich dann eigentlich zu Jura gekommen und habe es auch bis heute nicht bereut.
Wo hast du studiert?
Ich habe angefangen in Bonn, bin dann nach Freiburg gewechselt. Aha. Hab mal ein Semester in Wien studiert und habe dann Examen in Bonn wieder gemacht, das erste.
Also
und
in Köln wahrscheinlich am OLG oder war das
nee,
damals
das
in
war,
Bonn?
Also das erste Examen war noch in Bonn tatsächlich und dann im Referendariat war ich dann in Köln.
Okay, und dann bist du zur OC gekommen?
Jein, dann bin ich zu Graf von Westfalen gekommen, Graf von Westfalen Fritze und Modeste hießen die damals, gibt es heute noch in etwas veränderter Form auch. Und dort habe ich mein Referendariat gemacht und wir hatten damals eine Kooperation mit Osborne Clark.
Okay.
Und das fand ich schon ganz spannend, weil ich es irgendwie interessant fand, international zu arbeiten. Ich fand es interessant, auch auf Englisch zu arbeiten. Ich habe so ein Highschool-Jahr in den USA gemacht und dachte, das ist irgendwie ganz gut, wenn ich das weiter nutze. Und dann bin ich da gelandet und habe dann dort angefangen als Anwalt im Jahr 2001. Und damals sollten Osborne Clark und Graf von Westfalen auch mal zusammengehen. Wir haben ja immer noch Büros in den USA, unter anderem im Silicon Valley. Und das Büro damals eröffnete unter dem Namen UWA. Das war die Osborne Westfalen Alliance, weil man darauf hingearbeitet hat, eigentlich mal die Kanzleien Osborne Clark in England und die Graf von Westfalen dann halt in Deutschland zu verschmelzen und daraus einen Laden zu bauen, Osborne Westfalen vielleicht. Und das hat mich dann auch nochmal motiviert, bei Osborne Clark weiterzumachen. Ich habe meine Wahlstation auch in England gemacht, im Osborne Clark Büro. Da schon so gesellschaftsrechtliche Themen gemacht und dachte, das ist doch irgendwie eine super Sache. Da bleibe ich, in der Erwartung allerdings, dass das auch irgendwie mal ein engerer Verbund wird. Und das scheiterte dann schon im Februar 2001. Also ich war gerade 2 Monate dabei und dann zerbrach diese Allianz zwischen den beiden und man ging so ein bisschen getrennter Wege. Und Osborne Clark hat damals aus England heraus einen Teil der deutschen Partner gefragt, sag mal, wir haben jetzt schon so lange mit euch zusammen was aufgebaut und jetzt klappt das hier alles nicht und habt ihr Lust für uns ein Büro aufzumachen in Deutschland? Und dann haben damals die Partner, ich war ja ganz junger Associate im 2., 3., 4. Monat, haben die Partner gesagt, ja, das machen wir. Wir eröffnen für Osborne Clark in Deutschland, in Köln und das haben wir dann auch im August 2001 getan und waren damals, ich meine, 17 Leute insgesamt und haben dann hier schon an der Inneren Kanalstraße 15 das Büro bezogen und haben für Osborne Clark geöffnet.
Seid ihr die ganze Zeit hier gewesen?
Ja, wir sind seit 25 Jahren jetzt hier und du merkst auch schon am Datum, wir haben dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum in Deutschland, das werden wir auch groß feiern im Sommer oder im Spätsommer und seitdem sind wir hier. Wir sind einmal ausgezogen in ein Design Office auf der Tunisstraße, da in der Nähe vom Bahnhof, weil wir hier renoviert haben, was dann ein bisschen länger dauerte, weil man natürlich auch wieder mal Asbest oder sowas hier im Gebäude fand und da musste ein bisschen nochmal nachgebessert werden. Ansonsten sind wir hier und ja, bleiben auch noch sicherlich 1, 2, 3 Jährchen hier, aber dann schauen wir mal weiter.
Sehr spannend. Das heißt, du bist das, was man klassischerweise ein Eigengewächs nennen würde. Ne? So in die Kanzlei rein, alles mitgemacht, von Anfang bis jetzt zur Managing-Partner-Rolle. Übrigens, kurze Side-Note, Silicon Valley, Felix Hilgard, Osborne Clark, haben eine Podcast-Folge zu, solltet ihr reinhören. Zurück nach Deutschland. Dann lass uns mal so ein bisschen das zeichnen, was die letzten 25 Jahre so passiert ist. Das ist natürlich eine große Frage, aber wie war dann dein Weg?
Als wir hier angefangen haben im August 2001, war das wirklich so Startup-Feeling. Ich bin damals mit einer Assistenz von uns auf die Ehrenstraße gefahren, habe Kaffeetassen gekauft. Das war meine Aufgabe, andere hatten andere Aufgaben. Wir haben hier viel Eigenleistung auch irgendwie selber hochgezogen und aufgebaut. Und das fand ich damals schon unheimlich spannend, da wirklich dabei zu sein in dieser kleinen Einheit. Und dann haben wir so angefangen zu werkeln und ich habe mich da im Gesellschaftsrecht und im Private Equity Bereich getummelt. Bin damals von Rudolf Hübner, der jetzt schon im Ruhestand ist, und auch Ralf Schlösser, Steuerrechtspartner bei uns, der auch schon im Ruhestand ist, waren so meine Ausbilder. Aha. Und die haben mich dann da reingeholt in diesen gesellschaftsrechtlichen Private Equity Teil. Und dann haben wir große Private Equity Transaktionen für große Private Equity Häuser gemacht. Das war natürlich alles mega spannend. Und wir haben das hier aufgebaut. Zwei Etagen, über uns saß Electronic Arts, die dann Konstantin Ewald, langjähriger Partner, hier auch schon seit Anbeginn dabei, sehr guter Freund, dann für uns ausgebaut und aufgebaut hat als Mandant, heute sehr großer Mandant von uns. Die sind dann hier irgendwann ausgezogen, wir haben ihre Etagen übernommen. Also wir wurden immer größer und heute sind wir auf 7 Etagen hier unterwegs und haben fast das bisschen mehr als das halbe Haus mittlerweile. Also sind immer weiter gewachsen und mein beruflicher Werdegang hat sich dann aus diesem Private Equity Bereich so in den Jahren 2006 anfangend, eigentlich vielleicht schon 2005, in den Bereich Venture Capital und Startups orientiert. Und ich habe mir damals irgendwann überlegt, naja, ich arbeite jetzt hier auf so tollen Mandaten, aber ich war halt Anfang 30, wie das dann so ist als junger Jurist, nach der langen Ausbildung. Und meine Mandanten, die ich dann mit begleiten durfte, die waren Mitte, Ende 50 und ich habe mir gedacht, also warum sollen die eigentlich auf mich mal hören? so ein kleiner Steppke, der da jetzt so ein bisschen Jura macht und versucht hier zu beraten. Und dann entwickelte sich diese Startup-Welt wieder. Die war so nach der Dotcom-Blasenplatzzeit etwas vernachlässigt worden. Venture Capital kam so aus der Wildwestzeit, Ende der 90er, war auch ein bisschen tot, muss man eigentlich sagen. Und das kam dann wieder mit dem Hightech-Gründerfonds 2005, als der heute der größte Frühphasenfinanzierer in Deutschland mit Abstand. Der wurde ins Leben gerufen vom Wirtschaftsministerium damals und so einer Handvoll großen Corporates, die da so 10-15% des Gesamtgeldes reingetan haben. Der Rest waren Steuergelder. Und die legten hier los 2005. Und gleichzeitig war Osborne Clark damals auf Initiative von Stefan Rietzor, unserem ersten Managing-Partner, nach dem Wechsel von Graf von Westfalen sehr engagiert in der Startup-Szene in Köln. Damals hieß das Gründerszene und da gab es so Businessplan-Wettbewerbe, die es heute auch nicht mehr gibt. Da waren wir dann Partner und da habe ich dann immer mal so junge Startups beraten, wie gründe ich eine GbR, was ist eine GmbH, also so wirklich die Basics. Andere haben dann Markenrecht und Arbeitsrecht beraten. Das war immer ganz spannend. Und dann kam halt der Gründerfonds und habe ich gedacht, Moment mal, ich habe doch so ein bisschen Private Equity Erfahrung, das ist ja auch Finanzierung, da ist ein Venture Capital Investor, der macht so junge Unternehmen, die berate ich doch auch, also das muss ich machen. Und habe gesagt, darauf baue ich jetzt meinen Business Case aus, um dann mal Partner zu werden, was dann 2006 schon geklappt hat. Zum 1.1.2006 bin ich hier Partner geworden, also jetzt auch schon im 20. Partnerjahr. Und habe dann überlegt damals, und das ist eigentlich auch eine ganz schöne Geschichte, wie komme ich denn jetzt an Mandate? Und dann habe ich mich damals mit Konstantin Ewald, den ich eben schon erwähnte, hier unser Head of TMT, also für Technologie, Medien und Telekommunikation, unser Sektor, größte Sektor, den wir haben, haben wir uns hingesetzt im Balthasar am Auerbachplatz in Köln und haben überlegt, wie kriegen wir beide, er war ein Jahr hinter mir als Partner sozusagen, wie kriegen wir jetzt eigentlich Mandate? Und da haben wir gesagt, Mensch, wir müssen das irgendwie verbinden. Du machst Corporate, du machst hier so Finanzierungsrunden, ich mach IT, wir müssen das doch irgendwie die Synergien daraus ziehen und dem Mandanten doch das Kernwissen, was wir dann haben über das Produkt, in das sie eigentlich investieren, auch verkaufen und da wirklich so eine hochspezialisierte Beratung anbieten. Okay, lass mal machen. So, wie machen wir das jetzt? Wir müssen uns irgendwie vermarkten. Dann haben wir gegoogelt und haben eine Veranstaltung gefunden, die Venture Lounge in Berlin während der Medienwoche damals. Und das war damals die einzige Venture Capital und Startup Matching Veranstaltung im Jahr in Berlin 2006.
Junge.
Heute gibt's drei am Tag wahrscheinlich. Und dann haben wir, das wurde organisiert von CatCap, hießen sie damals, heute heißen sie Karlsquare, so ein Corporate Finance Berater, immer noch sehr, sehr guter Netzwerkpartner von uns, jetzt auch im 20. Jahr. Haben wir dieses Jahr mit denen auch mal anstoßen.
Liebe Grüße an Marc Miller.
Liebe Grüße an Marc Miller und Michael Moritz, genau, die haben uns da auch mitgeprägt und die haben wir angerufen und haben gesagt, hier, sag mal, ihr macht doch hier da diese Veranstaltung, wir sind die besten Venture Capital Anwälte im Gaming-Umfeld. Mhm. Können wir was machen bei euch? Ja, klar, kostet 2.000 Euro oder 1.500 Euro, könnt ihr einen Vortrag halten, kommt da hin. Da sind wir da hingefahren, haben da einen Vortrag gehalten, damals war kein Online-Gaming, kein Mobile-Gaming, da hat man noch diese Set-Top-Boxen auf den Fernseher geknallt, irgendwie eine DVD rein und dann wurde das Spiel gespielt und wenn man das Spiel nicht mehr wollte, hat man die DVD weggeworfen oder verkauft. Also es war wenig skalierbar. Also war unser Fazit eigentlich, Gaming zu der Zeit und Venture Capital funktioniert gar nicht so richtig.
2006, 2007 sind wir jetzt.
2006, 2007.
Mhm, da war ich Pro-Gamer noch zu der Zeit.
Da, ja, genau. Ja,
da war der Markt. Also man hat gespürt, da geht was und da passiert was. Aber ich meine, iPhone kam dann 2007, das heißt Mobile fing da gerade erst an. Ja. Und das ganze Gaming war noch nicht auf einem Level, dass man davon leben konnte.
Nein.
Aber man hat gespürt, hier kommt was.
Genau, genau, so war das auch. Also unser Fazit war eigentlich, das funktioniert gar nicht zusammen, aber es hat super viel Spaß gemacht. Ja. Da saßen 300 Leute im Publikum, weil es die einzige Veranstaltung war, die es da gab. Und dann kam, und da muss man auch Danke sagen heute, Uli Fricke, immer noch eine Mandantin bei uns, die hatte einen Venture Capital Fonds Triangle Nummer 4, hieß der. Klammer auf, ob es 1 bis 3 jemals gab, wissen wir bis heute nicht, Klammer zu. Und die sagte, Mensch, wir haben da so ein ganz tolles Thema aus der eine ESA-Ausgründung in Maastricht oder so. Die machen ein Computerspiel, das soll das Formel 1 in Realtime mitfahrbar lassen. Und gesagt, wie geht das denn und so. Ja, man sitzt dann an seinem Computer und dann fährt da halt der, wer es damals auch war Michael Schumacher schon, wahrscheinlich nicht oder doch, ich weiß gar nicht mehr genau. Und man fährt dann mit und das funktioniert über deren Software. So, aha, gut. Und das wollen sie finanzieren. Aha. Und da wären wir doch genau die Richtigen. Und wir haben gesagt, klar sind wir. Und das war im Grunde unser fast allererster Venture Capital Deal, den wir damals gemacht haben. Und so haben wir das dann aufgebaut und haben sehr intensiv bis heute eigentlich diese Verbindung zwischen Corporate und IT, heute würde man sagen Technologie, weil wir gesagt haben, naja, wenn ich jetzt so eine Venture Capital Finanzierungsrunde berate, dann investiert der in ein Produkt, in ein Game, in eine Software, in ein SaaS, in was auch immer.
Die brauchen ja auch irgendeine Art von Beratung.
Die brauchen eine Art von Beratung und vor allem will ja unser Mandant, der Investor, der will ja eigentlich wissen, ist das eigentlich richtig? Ja. Haben die alle Rechte? Ja. Ist das, funktioniert das legal? Ja. Ist das wie auch immer? Und da haben wir gesagt, das machen wir für die. Also eigentlich relativ simple Kombination von zwei Bereichen. Aber wir hatten so die Erfahrung, dass eigentlich die Corporate-Anwälte das immer alleine machen. Die haben also ihr Standard-Set an Garantien gehabt. Damals, heute ist alles anders. Das wurde dann da reingelegt. Da hast du dann bei einem Gaming-Startup Umweltgarantien und sonst was gehabt, die kein Mensch braucht. Wir haben gesagt, wir machen das maßgeschneidert. Und das haben wir bis heute verfolgt und waren damit und sind damit sehr, sehr erfolgreich in dem übergreifenden Themenbereichen, also praxisgruppenübergreifend. Und das haben wir beide damals aus der Taufe gehoben. Corporate meets IT nannten wir das relativ banal. Und so sind wir dann da losgezogen und haben sehr, sehr viel Geschäft aufgebaut. Und es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich sag immer den jungen Kolleginnen und Kollegen heute, man muss das einfach auch mal versuchen. Man muss mal sich was trauen, auch Mut zeigen, einfach was auszuprobieren. Und wir hätten von dieser Veranstaltung kommen können und die hätten uns vielleicht rausgeschmissen, weil sie gesagt haben, was wollen die? Die haben keine Ahnung, die haben erst ja 3 Mandate in ihrem Leben gemacht und es passt noch nicht mal, weil das Gaming-Thema gar nicht tauglich ist für so eine skalierbare Venture-Capital-Finanzierung. Aber nein, die haben uns den Slot gegeben. Uli Fricke hat sich getraut, uns das Mandat zu geben. Wir haben den Mut gehabt, das zu machen. Und ich glaube, das ist dann auch der Baustein oder die Basis für den Erfolg, den wir, Konstantin Ewald und ich, da in dem Bereich auch haben. Und was, wenn man jetzt zurückblickt, was heute daraus geworden ist, sind wir mit einer der größten Venture Capital Praxen in Deutschland mit 7 Partnern und über 15 angestellten Anwältinnen und Anwälten. Und Konstantin Ewald leitet bei uns den größten Sektor mit einem riesigen Team, ist einer der prominentesten Gaming-Anwälte aller Zeit, würde ich sagen. Also das ist einfach unheimlich schön, darauf zurückzublicken, wie sich das entwickelt hat.
Was waren denn das war jetzt so der Anfang, 2006, 2007, trägt ihr euch bis heute natürlich. Was waren denn noch so Trends in diesen 20 Jahren, jetzt vielleicht auch mit Blick auf den juristischen Nachwuchs? Also worauf ich hinaus will ist, im Moment hören wir natürlich viel AI, klar, vielleicht hat das schon die ersten Auswirkungen auch aufs Hiring-Verhalten von Kanzleien. Jedenfalls sagt so der Nachwuchs immer, ist ein Tacken schwerer geworden, wieder unterzukommen und einen guten Job zu finden, wo man sich auch menschlich natürlich wohlfühlt als vor 2-3 Jahren vielleicht. Was hast du sonst so in diesen 20 Jahren dahingehend beobachtet?
Also was sich natürlich ganz stark verändert hat, ist der Einsatz von Technologie. Mhm. Ob das jetzt Themen sind von Standardverträgen, die man entwickelt über Contract Express, ob es ChatGPT aus der Anfangszeit ist. Anfangszeit ist ja nun auch schon wieder ein paar Jahre, muss man sagen. Wir haben dann ja auch unser eigenes OC-GPT entwickelt, sage ich immer, so dass wir das auch nutzen können, auch um da es für die Mandatsarbeit nutzbar zu machen unter den rechtlichen Rahmenbedingungen, denen wir als Anwälte unterliegen. Aber eigentlich hat sich die Landschaft in der Rechtsberatung erst so in den letzten wenigen Jahren durch künstliche Intelligenz sehr, sehr stark verändert. Mhm. Ich würde sagen, in den Jahren 2008 bis zur Corona-Krise hat sich nicht so wahnsinnig viel getan. Mhm. Man wurde so ein bisschen effektiver, effizienter, ja, mit Standardverträgen, mit virtuellen Nutzungen. Wir sind ja früher, 2008, 2009, sind wir nach Frankfurt oder Hamburg gereist und haben in einem Datenraum gesessen, wie so ein Konferenzraum, wo wir jetzt hier sitzen, und haben Aktenordner gewälzt und durften keine Telefone benutzen, durften keine Diktiergeräte benutzen, etc., sondern mussten das mit der Hand aufschreiben. Laptops hatte man sowieso noch nicht in der Phase, obwohl wir bei Osborn Clark immer schon bei der Innovation relativ weit vorne waren. Als ich angefangen habe, hatten wir dann Blackberries, wo ich ganz stolz war. Niemand von meinen Mitstudenten, die dann Anwälte geworden sind, hatten einen Blackberry. Aha. Und wir haben da auf den Dingern rumgehackt. Und das wurde halt so ein bisschen digitaler. Dann kamen irgendwann virtuelle Datenräume, dann durfte man auch, dann hat man E-Mails genutzt, viel stärker als früher. Diktiergeräte gab es nicht mehr, dann hat man Diktatsoftware und so. Das waren aber so die Errungenschaften dieser Jahre. Und dann erst mit künstlicher Intelligenz gibt es halt diesen wahnsinnig starken Bruch. Und das ist, meine ich, jetzt eine Veränderung, die die Kanzleiwelt enorm prägen wird in den nächsten 5 Jahren oder 10 Jahren. Wenn man jetzt überlegt, was sich jetzt in den letzten 18 Monaten verändert hat, wenn man auf Legora und Harvey und natürlich auch GPT weiter guckt und was es da noch alles an Maschinen gibt und Claude und Perplexity und weiß der Kuckuck was, Gemini, dann kann man sich fast gar nicht ausmalen, was in den nächsten 5 Jahren passiert. Und einer meiner Söhne, der jetzt ein Schülerpraktikum gerade machen durfte, wollte unbedingt in eine Kanzlei. Und dann habe ich versucht, ihm das so ein bisschen auszureden, sage ich auch gleich noch warum, aber er war nicht davon abzubringen, weil er es irgendwie auch aus meinen Erzählungen so mit Startups und was man da alles Tolles berät und so, fand er alles super spannend. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machst du das mal, habe ich ihm eine Kanzlei empfohlen, wo er sich dann beworben hat und da auch angenommen wurde und hat es erst mal angeguckt. Und in dem Zuge haben wir darüber gesprochen, auch wie sich die Kanzleiwelt verändert. Mhm. Und ich habe da mal gerechnet, er ist jetzt 15. Wenn das Studium sich nicht großartig verändert, ist der 29 oder auch 30, ja, bis der fertig ist. Ja. Das sind 15 Jahre.
Das musst du mal überlegen.
15 Jahre, was sich da verändern wird. Ja. Ja, vielleicht gibt es da gar keine Anwälte mehr, ich weiß es nicht. Aber das ist halt so weit hin. Und das hat er schon ganz gut auch realisiert. Er sagte, er will es sich trotzdem mal ansehen. Und gesagt, schadet auch nichts, sich das mal anzusehen. Aber das musst du dir halt vergegenwärtigen. Und das ist, glaube ich, auch das, was man heute denjenigen sagen muss, die über Jura nachdenken. Es wird enorm von Technologie geprägt sein. Und wenn ich mich da irgendwie darauf vorbereiten will, dann sollte ich auch eine Technologieaffinität, sage ich es mal, im allerweitesten Sinne mitbringen. Wenn ich lieber per Hand was schreibe, um mal das andere Extrem zu nennen, oder viel Prosa machen möchte, dann muss ich vielleicht Schriftsteller werden, mhm, oder so. Aber mit Jura wird das dann nicht viel mehr zu tun haben in der Zukunft.
Leider muss man sagen, das Einzige, was wirklich vorhersehbar ist aus meiner Sicht, und ich würde mich sehr freuen, wenn ich da falsch liege, ist, dass die Ausbildung im Wesentlichen so bleiben wird, wie sie ist. Da sehe ich leider nicht so besonders viel Entwicklung. Aber gerade was die Anwaltschaft angeht, bin ich voll bei dir. Und vielleicht kurzer Disclaimer, also damit es auch transparent ist, ich habe das letzte Jahr, ein gutes Jahr für Osborn Clark gearbeitet, also wir haben da natürlich einen ähnlichen Blick auf die Dinge, ne, ist schon klar, aber auch wenn ich mich jetzt so im Markt umgucke, wenn man hier in den Podcast reinhört und mit sonstigen Menschen spricht und so, dann ist eigentlich aus der anwaltlichen Sicht komplett klar, dass sich nicht nur die Art, wie man die Tätigkeit erbringt, sondern auch die Art, wie die Tätigkeit vergütet wird und damit wie die gesamte Kanzlei funktioniert, doch relativ fundamental noch weiterentwickeln wird, würde ich es mal nennen. Kann man es so sagen?
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Es hat enorm viele Auswirkungen auf das, was ich jetzt auch in meiner neuen Rolle mit meinem Management Board, aber auch mit allen, die hier Verantwortung übernehmen, ob es unsere Sektorleiter sind, also unsere Branchenfokussierungen, ob es unsere Praxisgruppen sind, all die Leute, die sich engagieren, das wird uns beschäftigen. Es wird die Ausbildung an der Uni sein, die nicht adäquat angepasst wird. Wenn ich da höre, was heute auf Einführungsveranstaltungen auch bei privaten Hochschulen noch angeboten wird und transportiert wird, ist das schon erschreckend. Das sind Fälle, die hat wahrscheinlich mein Vater in den, ich weiß nicht, 50er Jahren schon an der Uni sich anhören müssen. Die Ausbildung in den Kanzleien wird sich verändern müssen, weil wir viel schneller auch junge Talente so entwickeln können müssen, dass sie mit Technologie und dessen, was da rauskommt, umgehen können, weil diese Ausbildung werden wir machen. Die wird wahrscheinlich nicht von der Uni oder im Referendariat kommen. Es wird aber auch die Möglichkeiten verringern und erschweren für Studentinnen und Studenten, sich mal vorher irgendwas anzusehen. Also wir haben in den letzten Jahren immer wieder ganz, ganz viele wissenschaftliche Mitarbeiter beschäftigt. Das wird sich, braucht man auch nicht drum rumreden, das wird sich reduzieren, weil man Technologie nutzt. Wir haben immer noch eine Ausbildungsverantwortung, der wir nachkommen. Also Referendare wird es weiter natürlich geben, aber da wird es schwieriger. Der Bewerbermarkt wird schwieriger werden für Bewerber. Wenn wir heute sehen, wie viel Bewerbung wir auf Stellen bekommen, wir haben gerade einen Associate so im zweiten, dritten Berufsjahr gesucht in einem bestimmten Bereich, da haben wir über 60 Bewerbungen gehabt. Mhm. Wir haben, als wir unsere Leitungsfunktionen im BD und Marketing und Marketingkommunikation besetzt haben, haben wir in Summe 600 Bewerbungen gehabt. Also das wird sich stark verändern. Die Arbeitsweise wird sich stark verändern. Man wird viel mehr, wie gesagt, Technologie einsetzen. Also es wird sich in vielen, vielen Bereichen verändern. Das führt dann natürlich auch zu der Art der Arbeitsweise, wie Mandanten es von uns erwarten, wie wir unsere Leistung an den Mandanten verkaufen, wie wir die Leistung bepreisen. All das wird Einfluss bekommen durch künstliche Intelligenz und durch Technologie. Und all das müssen wir jetzt in kürzester Zeit neu denken. Wir haben jetzt nicht die Zeit, uns hinzusetzen und sagen, naja, lass uns mal die nächsten 2-3 Jahre gucken, was wir da tun. Wir müssen über 2-3 Monate im Grunde sprechen, nicht? Und das wird sehr, sehr viel Herausforderungen mit sich bringen. Aber es macht es halt auch enorm spannend. Ich bin hier 25 Jahre. Ich möchte, dass die Kanzlei zukunftsfähig wird, noch zukunftsfähiger, als sie schon ist. Ich glaube, du hast es eben auch gesagt, wir sind da jetzt auch nicht ganz schlecht unterwegs, was Technologie und Innovation angeht. Mit Gerhard Abendroth im Management Board prominent besetzt, jemand, der sich Vollzeit um das Thema kümmert, mit großem Team. Und das treibt mich jetzt an, die Kanzlei so aufzustellen, dass sie auch in 25 Jahren, dann hoffentlich und sicherlich ohne mich, aber auch dasteht. Und dass all die jetzt junge Partner sind, die junge Partnerinnen sind, die junge Angestellte, Anwälte sind, dass die dann auf eine Kanzlei gucken, die halt nicht verpasst hat, rechtzeitig abzubiegen, sondern sich so aufgestellt hat, dass sie auch in 10 Jahren, in 15 Jahren noch sehr, sehr gut besteht.
Ich habe mal noch eine provokante Frage. Wo lernt man eigentlich Managing Partner zu sein? Also vielleicht die Antwort auch, lernt man nicht, macht man alles on the job, I don't know. Aber du hast, also ich glaube, du hast einen Vorteil, du kennst den Laden halt seit 25 Jahren und bist schon natürlich sehr integraler Bestandteil desselbigen. Aber es gibt ja auch in der Kanzleilandschaft da draußen Menschen, die schneller mal die Kanzlei gewechselt haben und dann irgendwo Managing Partner werden etc. Worauf ich hinaus will ist, unsere Juristenausbildung, weil wir es gerade davon hatten, bildet uns ja genau zero für die betriebswirtschaftlichen Themen zum Beispiel aus, bildet uns sehr wenig für Führungsaufgaben aus, die man natürlich dann schon auch lernt im normalen Partner-Track und Partnerwerdungsprozess. Aber das ist ja noch ein Stück dann auch, ich sag mal, 600 Mann zu führen, sich es auch zuzutrauen. Kannst du den Zuhörenden vielleicht so ein bisschen Einblick dahin geben, wie es dir da so ging, wie du da hingekommen bist zu sagen, ey, ich glaube, das ist was für mich, das ist eine coole Aufgabe.
Also ich habe das immer für mich eigentlich ausgeschlossen, diese Gesamtverantwortung mal übernehmen zu wollen. Mhm. Ich habe schon viele Jahre jetzt hier Verantwortung in unterschiedlichen Positionen übernommen. Ich war mal Standortleiter hier für Köln, da waren wir aber vielleicht 200, nicht 320, die wir heute sind. Ich war lange Jahre im Partnerrat, das ist so unser Beirat, Aufsichtsratsgremium, das ist so ein bisschen das Management mit auch überwacht und sparing zur Verfügung steht, das unterschiedlich aus den Standorten auch besetzt ist und gewählt wird aus der Partnerschaft. Ich habe die Praxisgruppe Corporate gemeinsam mit Björn Hürten geleitet, der unser M&A-Team hier leitet, ich den Venture-Capital-Bereich. Wir haben zusammen die über 45 Anwälte große Praxisgruppe Corporate geleitet. Also ich habe schon viel so Verantwortung übernommen, aber dachte immer, das ist so, reicht dann auch für mich. Und mein Vorgänger Carsten Schneider, der das 12 Jahre gemacht hat, vor anderthalb Jahren, etwa jetzt fast 2 Jahre schon, angekündigt, dass er nicht nochmal kandidiert. Mhm. Und da habe ich überlegt, Mensch, ist das nicht doch was für mich? Und habe da lange auch mit mir gerungen, so das Für und Wider, das zu machen, was mir das vielleicht geben würde, was mich motivieren könnte, was ich auch dafür aufgeben muss. Und da haben eigentlich so im Wesentlichen 2 große Themen in meinem Herzen geschlagen. Das eine war, dass ich ein sehr großes Team im Venture Capital aufgebaut habe. Und ganz viele von denen sind bei mir schon in der Ausbildung gewesen. Mhm. Benjamin Monheim ist bei mir Referendar gewesen. Fabian Mimberg, der zwischendurch mal weg war, jetzt wieder hier ist, ist bei uns in der Ausbildung gewesen. Ruwe Siegemund ist in der Ausbildung gewesen. Till Sauer ist in der Ausbildung gewesen. Also sehr viele, die ich sehr, sehr lange sehr, sehr gut kenne, auch sehr intensive Zusammenarbeit. Und ich wusste, meine Mandate sind in Top-Händen. Mhm. Da hatte ich überhaupt keine Sorge, dass Mandanten sagen, boah, mit dem wollen wir nicht arbeiten oder wir wollen nur mit dem Nikolas arbeiten oder so. Da hatte ich überhaupt keine Sorge. Das war mir sehr, sehr wichtig, weil das nur Mandatsbeziehungen sind, die zum Teil 25 Jahre alt sind oder 20 Jahre alt sind. Und das Zweite war, dass mir sehr, sehr viel an dieser Kanzlei liegt. Das ist mein einziger Arbeitgeber, mhm, bis auf dieses kurze Intermezzo am Anfang. Mir liegt sehr, sehr viel an dem Laden. Ich mag die Leute, ich mag unseren Spirit, ich mag unsere Werte. Ich finde das einfach toll hier, deswegen bin ich auch noch hier. Und ich wollte sicherstellen, dass die Kanzlei sich so weiterentwickelt, wie sie sich entwickelt hat und dass sie auch für die Leute, die jetzt jung sind, ein Zuhause bietet, einen Platz, wo man gerne ist, wo man gerne arbeitet, wo man an tollen Sachen arbeitet, wo man mit tollen Menschen arbeitet, wie ich das 25 Jahre erlebt habe. Und das hat mich angespornt, mich dann darauf zu bewerben. Habe ich das jemals gelernt? Nein. Ich habe ein bisschen on the job natürlich aus anderen Verantwortungsbereichen gelernt. Ich merke, dass ich aus meiner Startup- und Venture-Capital-Beratung durchaus einiges mitgenommen habe, mhm, was Planungen angeht, Businesspläne angeht, bisschen strategische Überlegungen angeht und so weiter. Also da kann ich auch einige Parallelen ziehen. Wir waren ja nun auch mal Startup, sind aber groß gewachsen. Andere Startups sind auch von klein nach groß gewachsen. Aber es gibt natürlich auch Themen, da muss man auch jetzt nicht drum herum reden, von denen ich wenig Ahnung hatte. Und da fuchst man sich dann rein. Und mhm, da kommt man auch, glaube ich, ganz gut rein. Also Teams zu führen, auch Bereiche aufzubauen, das habe ich, glaube ich, immer gut hinbekommen. Und da fühlte ich mich auch sehr sicher. Aber bin ich jetzt in den Untiefen der Bilanzierung einer Kanzlei drin und dem letzten Stift der Finance-Metrik vom Staat? Nein. Bin ich ganz ehrlich, muss ich auch nicht. Ja. Dafür haben wir auch tolle Leute, aber ich will es natürlich trotzdem verstehen und das ist auch mein Anspruch. Deswegen bin ich sehr, sehr viel im Austausch auch mit den Teams, die das dann fachlich deutlich besser können. Aber uns liegt hier auch einfach sehr viel am Austausch miteinander. Das heißt, wir haben ein Management Board, ich bin das nicht alleine. Wir haben da klare Zuständigkeiten. Die Anne Wittmann kümmert sich nur um den Bereich People, Karrierepfade. Gerion, wie gesagt, nur um Innovation. Dann haben wir mit Carsten Knoll einen externen sozusagen COO, also extern meine ich keinen Jurist, mhm, der uns im Operations-Teil hilft, dann die verschiedenen Leitungsfunktionen, Marketing, Kommunikation, Business Development, Finance, HR, also alles Leute, die das vom Fach können, aber mit denen tausche ich mich viel aus, aber halt auch mit meinen Mitpartnern in den Gremien, der Sektorleiter, der Praxisgruppenleiter etc. Und das bringt einen enorm viel und hilft einem auch dann, die Kanzlei eigentlich so weiterzuentwickeln, wie man sich das vorstellt, weil wir im Großen und Ganzen alle das gleiche Mindset haben und auch in die gleiche Richtung schauen.
Bevor wir gleich nochmal auf so 1-2 Karrieretipps für 2026 und beyond eingehen, vor dem Hintergrund dieser ganzen Entwicklungen, die wir gerade beschrieben haben, würde mich abschließend zu diesem Themenblock noch interessieren. Gab es irgendwelche Überraschungen in den letzten jetzt 9 Monaten, 12 Monaten in diesem ganzen Prozess für dich, wo du sagst, boah, das ist aber doch nochmal was anderes oder das ist irgendwie was, weiß ich nicht, das hat dich einfach überrascht in dieser neuen Rolle?
Also du meinst jetzt in der Rolle des Managing Partners irgendein Thema. Ja. Also überrascht hat mich dann doch die Vielfältigkeit der Tätigkeit, mhm, wenn man das so vorher aus dem Augenwinkel beobachtet hat oder sogar in der Rolle des Mitglied des Partnerrats, wo man schon engen Managementkontakt hatte und auch Praxisgruppenleitung, sind es dann doch nochmal viel mehr Themen, die einem auf den Tisch gelegt werden, die man erstmal sortieren muss. Man kann sich da auch, und ich will mich auch gar nicht um alles kümmern, ja, das geht auch gar nicht. Also Micromanagement muss da ja auch mal irgendwann aufhören, auch wenn man sich in viele Dinge reinfuchsen will. Aber ich muss mich natürlich auch um das große Ganze der Fortentwicklung der Kanzlei kümmern. Wo wollen wir strategisch hin? Wie stellen wir uns auf? Was sind die großen Leitplanken der Kanzleistrategie? Und was da so darunter liegt, also der Blumenstrauß, diese Vielfalt an Themen, das hat mich zum Teil schon überrascht, weil ich von manchen Themen auch noch nie gehört hatte. Warum auch? Weil sich jemand anders gekümmert hatte und wir damit als Partner oder als Mitglied in irgendwelchen Gremien damit auch gar keine Rührungspunkte hatten. Ja. Ne? Ja. Und das so ein bisschen dann für sich zu sortieren, weil man, oder vor allen Dingen ich jetzt am Anfang den Anspruch hatte, ich will alles verstehen, ich will bei allen mitreden, ich will alles können und ich will auch, dass alles schnell geht. Mhm. Und nichts davon funktioniert natürlich. Ich kann weder alles verstehen, noch kann ich bei allen mitreden, noch geht alles super schnell. Und sich da so ein bisschen auch in Geduld zu üben und zu sagen, naja, manche Dinge brauchen halt einen gewissen Zeitraum, manche Dinge müssen schnell gehen, müssen vielleicht Prioritäten setzen. Viele Menschen haben viele Ideen, das zu kategorisieren und zu sagen, wir können jetzt nicht alles machen, lass uns das mal abschichten, das ist jetzt wichtiger als das und das können wir so verschieben. Da muss man sich wirklich, musste ich mich einfach reinfuchsen. Geht vielleicht anderen anders, aber bei mir war das so. Aber ich finde das jetzt nicht schlimm und es macht mir viel Spaß. Und es ist jetzt auch nochmal, ich bin jetzt Mitte 50, nochmal was anderes in meinem Leben. Und dennoch bin ich unheimlich verbunden noch der Venture Capital Praxis und der Corporate Gruppe und bin da unheimlich gerne und nutze mein Netzwerk weiter. Ich gehe gerne noch auf Startup-Events und Netzwerke und helfe dem Team und überlege auch da strategisch. Aber halt nicht nur mittlerweile für das Team, sondern es geht jetzt halt um die Gesamtkanzlei. Und das macht es halt, finde ich, enorm spannend und ereignisreich.
Wir müssen mal kurz einen Zwischenboden einziehen, weil mir das gerade parallel einfällt. Wir sprachen gerade eben sehr über die Zeit 2007, 2008, so den Dreh rum. Ich habe 2010 mein erstes Praktikum gemacht bei einer großen Kanzlei, ich nenne mal den Namen nicht, die gibt es auch heute noch. Und da weiß ich noch, da war es Ehrfurcht vor Managing Partner. Also es war noch so richtig, wie man sich das vorgestellt hat. Also nee, da kommt jetzt auch so der Managing Partner und, oh, und die anderen sind schon Partner, aber das ist der Managing Partner. Ich will das einfach nur mal gerade so hier nur mal in den Raum stellen. Da hat sich auch eine Menge getan, ne? So in der Art, wie Kanzleien miteinander umgehen. Jetzt gibt es ja sicherlich heute auch noch andere, wo die Hierarchie noch ein bisschen sichtbarer ist. Aber das ist einfach mal gerade so eine Beobachtung nach einer guten halben Stunde Gespräch. Wenn wir diese, und damit will ich auf Kultur hinaus, wenn wir diese Kultur jetzt heute sehen und wir sehen AI und dass wir natürlich diese technologischen Entwicklungen und eine gute Kanzleikultur zusammenbringen müssen, ist ja die Folgefrage, wenn ich das jetzt interessant finde und andere Menschen finden Staatsanwalt interessant oder Justiz, das ist auch vollkommen in Ordnung, dann orientiert man sich dort. Aber wenn ich in die Kanzleienwelt rein will, was mache ich denn dann heutzutage als Nachwuchsjuristin und Nachwuchsjurist? Und wie kann ich mich dann noch von anderen abheben?
Also ich habe eben schon mal gesagt, das Thema Technologieaffinität, being AI native, würden wir wahrscheinlich neudeutsch sagen, ne? Das ist etwas, was man auf jeden Fall im Blick behalten sollte. Und je mehr man da schon machen kann an begleitenden, universitären begleitenden Ausbildungspraktika, ich weiß nicht, was auch immer es da gibt, das ist meines Erachtens zwingend.
Und da wäre mir wichtig zu ergänzen, das meint nicht nur irgendwie den AI-Act kennen, sondern auch sagen wirklich die Technologie und die Business-Aspekte. Ne? Das ist nicht nur Recht der AI-Regulierung, sondern
absolut,
viel mehr.
Absolut, das ist viel mehr. Das ist auch diese Affinität, sich zu überlegen, wie kann ich eigentlich mal das, was ich jetzt hier gelernt habe, nämlich die rechtliche Beratung eines Kunden, eines Mandanten, wie kann ich die optimieren durch Nutzung von Technologie? Wie kann ich das zusammenbringen? Ja, die Technologie ist ja für uns nicht derjenige, der jetzt, jedenfalls Stand heute, nicht den Fall löst oder den Vertrag komplett schreibt. Soweit sind wir dann vielleicht am Ende des Tages doch noch nicht. Aber es ist ein großer Enabler für unsere Beratung, für die, wie wir die Leistung an den Mandanten verkaufen. Und da auch den Spaß dran zu haben, da sich einzubringen. Wir unterstützen das bei uns hier mit neben einem AI Ambassador Network, wo wir das auch raus posaunen in die Anwaltschaft bei uns, ja, engagiert euch da auch mit jetzt startenden so Secondments, du kennst das, in unsere Technologieeinheit. Und da haben wir jetzt auch eine Kollegin aus meinem Team gehabt, die das mal gemacht hat, Dana Alper aus Berlin, denn unsere Technologiegruppe, das ist bei uns die OCS, die Osmond Clark Services, die kann ja im Grunde das, was wir dann in der täglichen Arbeit wirklich nutzen, nur so konfigurieren, zur Verfügung stellen, vorbereiten, wenn der Input aus der Anwaltschaft kommt. Wie funktioniert eine Venture Capital Transaktion? Wie funktioniert ein M&A-Prozess? Wie kann ich das optimieren? Das kann nicht die OCS bei uns alleine machen, sondern das muss sie in Zusammenarbeit mit den Anwälten machen. Das heißt, da muss man auch Spaß dran haben und sagen, ich will mich auch persönlich weiterentwickeln, weg von dem, wie ich mir das früher mal vorgestellt habe, dass ich sage, ich bin jetzt halt Anwalt, ich kriege da einen Fall auf den Tisch, den löse ich. Ich kriege einen Vertrag, den mache ich, da hacke ich halt in meinem Laptop rum, dann ist das Ding irgendwann fertig und wir tauschen uns da mit den gegnerischen Anwälten aus. Das wird nicht die Zukunft sein und diese Affinität muss ich mitbringen. Und daneben wird auch immer wichtiger, und das haben wir jetzt ja bei uns seit vielen, vielen Jahren etabliert, ist halt ein Branchenverständnis und ein Branchen-Know-how. Denn der Mandant wird immer mehr erwarten, auch vom Anwalt, als nur die rein juristische Beratung. Der Mandant möchte vom Anwalt auch, also Buzzword ist die 360-Grad-Beratung, bekommen den 360-Grad-Blick. Der möchte auch ein Business-Advice bekommen. Und das ist gerade, was wir auch im Startup und Venture Capital, aber auch im IT-Bereich, wenn es um Datenschutzthemen oder Validierung von Geschäftsmodellen, ob die denn eigentlich funktionieren, sehen. Die möchten auch einen Rat bekommen. Ja, also es gibt das Risiko, das und man könnte vielleicht so. Und eigentlich musst du das jetzt entscheiden, aber das sind die Abwägungen. Ne? Sondern die wollen von uns eine Entscheidung. Die wollen sehen, dass wir sagen, das und das so und so könnte es gehen. Und wir würden jetzt sagen, mach es so. Das ist die klare Empfehlung. Und da wird auch ein Business-Thema drin sein. Da wird auch eine Risikoentscheidung drin sein. Und das will der Mandant. Aha. Und das wird sich in der Beratung auch verändern. Ne? Das heißt, das muss ich auch mitbringen. Und je mehr ich dann als junger Anwalt auch eine Affinität zu einem Bereich mitbringe, ob es jetzt Life Science ist, ob es Energiethemen sind, Renewables-Themen, ob es Technologiethemen sind, Medienthemen, das wird auch helfen. Und man wird besser sein in der Beratung der Venture Capital Transaktion, bleiben wir bei meinem Bereich, wenn ich verstehe, was die da machen, wenn ich eine Ahnung habe, ich muss jetzt nicht das Patent lesen können, dafür haben wir dann Kolleginnen und Kollegen, aber ich muss schon verstehen, was die jetzt in dem Bereich machen, was ist Longevity, ja, oder was sind bestimmte Technologietrends, ist jetzt gerade Fintech oder Insurtech oder was auch immer en vogue und was passiert da eigentlich, wer sind die Player, was sind die Themen, was sind die Risiken, das muss ich kennen, weil dann kann ich mit den Mandanten auf der Veranstaltung, kann ich mit denen reden. Und wenn man jetzt sich mal überlegt, man wäre selber Mandant und ich würde mit einem Anwalt sprechen, der mir hat erzählt von der neuesten Entscheidung des BGH, ist das, wenn ich nicht gerade der Leiter der Rechtsabteilung bin, ist das wahrscheinlich super langweilig.
Ja.
Aber wenn ich mich dann mit meinem Mandanten unterhalten kann über die neuesten Trends im Fintech oder im Life Science Bereich, habe ich eine ganz andere Verbindung zum Mandant und das wird mir in der Arbeit auch einiges erleichtern, glaube ich. Also will sagen, zusammengefasst, das, was man idealerweise mitbringt, halt sehr vielfältiger ist, als nur zu sagen, ich habe irgendwie Interesse an Recht. Das heißt nicht, dass man, wenn man das hat, nicht auch Jurist werden kann, weil es ja nun auch Bereiche gibt, wo das vielleicht noch ein Tick anders ist, ob es jetzt bei Gericht ist in der Rechtsprechung oder vielleicht bei der Staatsanwaltschaft. Ja. Aber wenn ich in eine Kanzlei möchte, die jetzt zukunftsorientierte Themen berät, und das ist das, was wir enorm spannend finden, Mandanten, die jetzt Trends für die Zukunft setzen, ja, helping you succeed in tomorrow's world ist unser Claim, dann sollte man sich mit den Themen auseinandersetzen und mehr wissen als irgendwie, wo finde ich halt eine BGH-Entscheidung.
Ich finde, das ist ein perfektes Schlusswort. Vielen, vielen herzlichen Dank, Nikolas, für das sehr sympathische Gespräch.
Danke dir, Marc.
Ciao.
Ciao.